Hallo.
Hast du Hallo gesagt?
Nein, ich sagte Hallo, aber das ist dich dran.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und in den angeschlossenen Streamingstationen.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, 2 bunte Stunden heute hier mit Oscar-Kandidaten, mit Dingen aus unserem wunderbaren, reichhaltigen Arsenal des Sofa-Ecken-Dings. Ich habe heute wieder so ein bisschen Artikulationsschwierigkeiten, deswegen bin ich froh, dass Jasmin da ist. Hi.
Ja, was man halt zwischen den Sofakissen findet, wird heute gezeigt.
Genau, zwischen den Ritzen vor allen Dingen, also Sofas. Und natürlich auch obendrauf. Was dazu gehört, das werden wir euch natürlich heute wieder hier in aller Ausführlichkeit und kritisch schildern.
Hinterher dich. Dieser heißt dich. Wenn du zuerst stirbst, dann werde ich dich mit Sicherheit aufessen. Die Frage ist nur, sterbe ich zuerst? Was wirst du dann tun? Bon Appetit.
Filmstart der Woche.
Ja, da könnte man glatt nochmal Helge Schneider spielen, ja.
Na? 5 Minuten Strafjazz, ja.
Nee, ich habe nochmal irgendwo hier dieses schöne. Das da, genau.
Sag nochmal. Jazz,
Jazz,
nochmal.
Jazz.
Nochmal.
Jazz machen. Jazz, nur Jazz.
Jazz. Wir reden über Jazz, wir reden über Musik, wir reden über einen Musikdokumentarfilm. Ich muss das korrigieren. Das ist keine Dokumentation, sondern es ist ein Dokumentarfilm, der aber mehr ist als nur das. Und auch für den Oscar nominiert ist. Soundtrack to a Coup d'État heißt dieser Film und läuft ab dieser Woche in ausgewählten Kinos an. Das heißt, es gibt einzelne Vorstellungen. Dazu werden wir euch nachher dann mehr erzählen. Aber zunächst einmal wollen wir über den Film reden. Jasmin, du hast ihn gesehen und auch zum Filmstart der Woche erklärt.
Ja, absolut. Für mich ist er das auf jeden Fall. Und ich habe ihn gesehen und es ist auch gleichzeitig verständlich, dass er nur in ausgewählten Kinos läuft, denn wir haben es hier mit einer 2,5-stündigen Dokumentation, die viele Themen aufgreift, zu tun. Und ich war trotzdem begeistert davon, ihn sehen zu können, denn zum einen würde man das Ganze auch als ein Video-Essay auf YouTube ansehen, aber man würde halt es niemals in dieser Qualität bekommen, denn es geht zum einen richtig tief und nerdy in seine Themen rein, die ich gleich aufgreifen werde, zum anderen verwendet es aber eben auch einfach Jazzmusik komplett tragend durch den gesamten Film hindurch und eben auch als etwas Wichtiges da drin. Und der Film erzählt roundabout um die Kongo-Krise, also als Patrice Lumumba im Kongo im Grunde gegen den Willen der Belgier zum Präsidenten wird. Und wie eben die Weltgemeinschaft darauf reagiert, alles in den Jahren 1960 und 61 im Wesentlichen. Und gleichzeitig geht es auch um Kulturimperialismus und die Verwendung von amerikanischer Musik als Mittel kulturellen Einflusses, dass eben solche Leute wie Louis Armstrong als Jazzbotschafter der Liebe nach Afrika geschickt werden im Auftrag von amerikanischen Behörden und das aber auch als Deckung für Geheimdienstaktivitäten genutzt wird. Währenddessen wird in der UNO über die Zukunft kolonialer Länder verhandelt, weswegen halt Protagonisten der Weltgeschichte in New York aufschlagen und Fidel Castro bei Malcolm X einzieht und Nikita Khrushchev durch das Land reist und sich beschwert, nicht nach Disneyland zu dürfen. Also wir kriegen halt auch die Absurdität dieser Zeitepoche und wie diese Leute alle verknüpft sind. Und aufgebaut wird es um einen Protest in den Vereinten Nationen, bei dem 60 Aktivistinnen, angeführt unter anderem von Abby Lincoln, einer Jazzmusikerin, und Maya Angelou, in die Vereinten Nationen hineingelaufen sind und dort einfach laut Proteste von sich gegeben haben und UN-Botschafter einfach direkt beleidigt. Und wie es halt zu diesem Wutausbruch kommt, wird erklärt und eben über die kulturelle Vereinnahmung von Jazzmusik, über die Geheimdienstaktivitäten und auch den weiter bestehenden Imperialismus, die Weigerung der Belgier, den Kongo gehen zu lassen und die Bedeutung dieses Landstrichs, unter anderem durch Uran, der im Kalten Krieg immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also ihr merkt, es kommen einfach sehr viele Themen da zusammen, die verwoben werden und eben einfach diesen Moment der 60er Jahre zeigen, der heute für viele vergessen ist, aber extrem relevant ist für die heutige Zeit. Nicht nur um zu verstehen, warum Dinge sind, wie sie sind, sondern auch um zu verstehen, wie manche Prozesse funktionieren, also zum Beispiel halt kulturelle Einflussnahmen von außen. Heute sind es nicht notwendigerweise die Vereinigten Staaten, die das betreiben, sondern andere in den Vereinigten Staaten und auch in Europa. Wir sehen halt an der Geschichte des Kongo, was passiert, wenn einfach Konzerne im Grunde Besitzansprüche auf einen Nationalstaat anmelden und korrupte Leute da einfach in Machtpositionen gebracht werden, um deren Willen durchzusetzen. Das kriegen wir halt in all seinen Auswirkungen mit. Der Film lebt halt von der Montage und der Schnitt ist mit einer der ganz großen Stärken, neben eben dem der Tonmontage des ganzen Films und der Tiefe der Recherche und des Materials, das da gefunden wurde, weil wir befinden uns fast nur in den 60er Jahren. Wir kriegen fast ausschließlich Kommentare aus Büchern über die Zeit, aus Interviewschnipseln und all das zusammengeschnitten. Dabei wird auch Text immer wieder auf der Leinwand gezeigt und auch das, einfach die Nutzung von Text und von Zwischentiteln und so etwas ist eine, die hier noch wirklich als Kunstform am Leben ist. Also es ist alles visuell sehr, sehr ansprechend. Der Film hat eben einen musikalischen Rhythmus, in dem er geschnitten ist und das trägt einen halt wirklich durch die Zeit. Also es ist halt nicht nur sehr interessant, sondern auch einfach ansprechend anzusehen, auch wenn die Auswirkungen emotional eher erschütternd sind mit den Parallelen. Wenn man ist auch ein Film, der einen noch bewusst macht, was für ein Verlust es eigentlich war, dass Patrice Lumumba am Ende einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Es gibt halt auch einzelne Momente, wo über die Naturressourcen des Kongo gesprochen wird, wo dann einfach so ganz als fast böswillige Pointe und eine Erinnerung an unsere Zeit Schnipsel von Tesla und iPhone-Werbung reingeschnitten werden, wenn die seltene Erde erwähnt wird, um einfach nochmal zu zeigen, wo es halt am Ende noch immer relevant ist und dass der Kongo halt nicht so arm sein müsste, wie er ist, sondern halt im Grunde auch eine Norwegen sein könnte. Also einfach ein Land, das von seinen eigenen Rohstoffen mehr oder weniger neutral existieren kann. Aber das wurde dem halt einfach genommen durch Wirtschaftsinteressen. Und auch die UN wird eben als Institution dort kritisiert. Und gleichzeitig ist man fast nostalgisch, dass dort mit einem großen asiatischen und afrikanischen Block und der Sowjetunion eben auch noch Leute waren, die irgendwas Positives versucht haben einzubringen in dem Moment, auch wenn sie natürlich ihre eigenen Interessen haben. Also wirklich für einen Film für Leute, die bereit sind, sich in ein Thema einzulassen oder eben schon nerdy drin sind und nochmal das auf eine sehr interessante Weise präsentiert haben wollen. Und ich kann fast versprechen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wird er euch irgendwas Neues bieten, weil er einfach so eine Breite von Zeitgeist einfängt und einem die 60er Jahre mit dem Wissen von heute, aber von innen zeigt.
Und auch eine musikalische Zeitreise, ne? Also wirklich ganz viel Musik eben auch drin. Max Roach spielen wir ja gleich, hören wir ja gleich, spielt auch eine wichtige Rolle.
Genau, zusammen, also er selber ist halt mehr eben durch sein Jazz präsent, aber Abby Lincoln, die halt wir in dem Stück gleich hören als Sängerin, ist ja halt eine der Anführerinnen dieses Protests in der UN gewesen, aber es kommen halt auch kongolesische Jazzmusiker vor und hier, Dizzy Gillespie, den wir eingangs gehört haben und seine parodistische, im Grunde so die parteimäßige Präsidentschaftskandidatur mit dem Jazz-Kabinett wird da halt auch nochmal aufgegriffen mit halt alten Spots und so etwas, die da in den 60er Jahren relevant waren. Louis Armstrong, der kurz darüber überlegt hat, ob er gar nicht in die USA zurückkehrt, sondern einfach in Ghana bleibt, als er da den Kongo gesehen hat und ihm die Auswirkungen von seinem, von dem Imperialismus, für den er gerade als Botschafter gearbeitet hat, bewusst wurden. Also da kriegen wir auch Einblicke in die Gedankenwelt dieser KünstlerInnen, die eben vor diesem Hintergrund ihr Werk schaffen.
Soundtrack to a Coup d'État ist zu sehen in den Kinos ab dieser Woche. Er ist Oscar nominiert. Wir sind gespannt als bester Dokumentarfilm, ob er es schafft. Aber wie gesagt, recht ausgewählt, denke ich mal, auch bei der Lauflänge von, ja doch, mittlerweile, das sind so 140, 130?
Ja, also 2,5 Stunden, fast ziemlich genau.
Ja. Ich glaube, ich habe 150 Minuten gelesen direkt.
Ja, also nutzt die Gelegenheit, wenn ihr euch interessiert für das Thema, wenn ihr aber vielleicht auch irgendwie euren Horizont erweitern wollt und ja, vielleicht auch ein bisschen ein Faible habt für Jazz. Soundtrack zur Coup d'État ab dieser Woche. Im Kino. Und wir hören Musik von Max Roach, Freedom Day.
Genau, mit Abby Linden als Vokalistin.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Whoa, whoa,
ja, wer hat Angst? Wir müssen sofort raus hier.
Ja, das läutet schon ein hier, unseren Horrorfilm der Woche. Vorher auf jeden Fall nochmal erwähnt, Soundtrack Tour Coup d'État, jetzt im Kino zu sehen in den Passagekinos. Morgen im Luro-Kino am Mittwoch und am 18.02. dann im Push-Kino. Der Film des belgischen Regisseurs, das wollte ich auch noch erwähnt haben, dass er sich auch selber da auseinandersetzt mit der Geschichte seines Landes. Johan Grimont-Pré heißt er und ist Oscar nominiert. Wir sind gespannt, ob er ihn dann auch bekommen wird. Jetzt kommen wir aber zu etwas ganz anderem in klassischer Monty Python Tradition. And now for something completely different.
Genau, jetzt geht's um Companion, die perfekte Begleitung, wie der deutsche Untertitel ist. Ein Horrorfilm mit Sophie Thatcher, die in den letzten Jahren immer mehr macht. Also ich glaube, das erste Mal richtig wahrgenommen war der Boogeyman-Film von vor 2 Jahren. Und jetzt hat sie letztens Heretic gemacht. Sie war in Maxine mit dabei. Und ich glaube, hier Yellow Jackets spielt sie, soweit ich weiß, eine Rolle. Die Serie habe ich aber nicht gesehen, aber die soll ja auch ganz, ganz toll sein. Die spielt hier in der Hauptrolle gemeinsam mit Jack Quaid. Ich glaube, hauptsächlich durch The Boys und ja, der macht mehr. Der ist irgendwie hier überall dabei gewesen, wenn ich das hier richtig sehe. So, der war auch in Scream schon so ein blödes Arschloch und ist potenziell hier auch wieder nicht unbedingt der große Sympathieträger. Und die beiden fahren gemeinsam zu einer Hütte im Wald, um sich da mit ihren Freunden zu treffen. Also, die Hütte im Wald ist in dem Fall einfach ein Luxushaus. Geht es auch direkt darum los, dass sie sagen, aha, Cabin in the Woods und dann mehr oder weniger Anführungszeichen machen. und die haben eine Beziehung, sie ist auch sehr verliebt in ihn. Und sie hat aber auch ein bisschen Angst vor diesem Wochenende, weil sie das Gefühl hat, dass die Freundesgruppe von ihm, besonders eine von den Frauen und die eine Frau noch drin, nicht so gut mit ihr kann und sie halt nicht so gut leiden kann. Das macht ihr etwas Sorgen. Und dann verbringen sie da den ersten Abend, haben irgendwie eine schöne Zeit und am nächsten Morgen passiert ein Mord. Und von da an geht es dann los. Und ja, ich eile nicht unbewusst komplett um die Handlung drumherum. Denn wer nach dem ersten Trailer Bock hatte, sollte sich eigentlich auch gar nicht mehr angucken. ich hatte selber gar nicht so viel Lust, noch mehr Trailer zu sehen und habe dann den zweiten Trailer gesehen und da wurde dann was gezeigt, wo ich so dachte, ich hätte das gerne nicht gewusst, wenn ich in den Film reingehe. Es ist jetzt nicht super schlimm, das zu wissen, weil es ungefähr nach 20 Minuten aufgelöst wird und auch gerade wenn man es weiß, davor auch schon in den Dialogen viel gedroppt wird dazu. Aber es macht noch mehr Spaß, das alles nicht zu wissen. Ich musste ein bisschen dran denken, was du letztes Jahr mit Abigail hattest, wo du auch meintest, es wäre cooler, da was nicht zu wissen. Und so ähnlich ist es hier halt auch, nur dass sie es noch früher auflösen und am Ende noch mehr draus machen, aus dieser ganzen Grundprämisse und dieser ganzen Thematik, die sie da ansprechen. Zum Ende hin, ja, es wird dann, also subtil ist dann auch wieder nichts, sag ich mal, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß und ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit.
Ja.
Und mein größtes Ding ist, ich habe schon Bock, den direkt noch, also jetzt relativ bald auch vielleicht nochmal zu gucken oder zumindest im Laufe des Jahres auf jeden Fall nochmal zu schauen. Einfach um auch zu schauen, wie gut das alles nochmal vorbereitet wird, um noch mehr auf Sachen zu achten. So, weil ich glaube, der wirklich legt viele Brotkrumen schon. Und andererseits, um auch zu gucken, wie gut funktioniert vieles davon beim zweiten Mal.
Ja,
aber es ist jetzt kein Riesentwist oder sowas, also es ist jetzt kein Shyamalan-mäßiger Twist, wo sich alles nochmal umdreht oder sowas. Ja. Aber es eben halt, es sind halt Reveals und dann, ne, geht's halt danach weiter und es wird noch mehr revealed oder so.
Also es ist schon ein Film, wo man sich überraschen lassen möchte.
Also es macht schon Spaß, finde ich. Ich glaube, es macht schon mehr Spaß, wenn man da nicht unbedingt alles weiß. Wie gesagt, es ist leider etwas schade, dass manche Sachen gefüllt schon auf dem Poster gezeigt werden.
Wenn wir, also da ich gestern nicht mit konnte, was ich auch bedauere, gerade wenn du ein gutes Review jetzt gibst, als deine feministische Freundin, die sagen wir den ersten Trailer gesehen hat, wo es der eher mystisch ist, man sieht halt die junge Frau, die da dem Mann gegenüber sitzt, offensichtlich unter irgendeinem Bann stehend, mit Lächeln auf dem Gesicht, auf Verzweiflung in den Augen und dann geschieht ihr Gewalt. Wie sehr ist das ein Film über Gewalt gegen Frauen und auch wie drastisch?
Ja.
Man muss da sozusagen also, auch sexualisierte Gewalt ist, das muss ich mit solchen Szenen rechnen, wenn ich da reingehe, oder ist das eher etwas, was auf einer Symbolebene passiert?
Also es passiert auch viel auf einer Symbolebene, aber es geht schon eben genau darum und es gibt auch eine Szene, die mehr oder weniger sexualisierte Gewalt ist. Also jetzt nicht explizit oder irgendwie auf eine Art und Weise, es wird im Grunde nur angedeutet, das wird nicht komplett, man kriegt nicht mit oder also es passiert halt da nicht komplett, aber es wird halt auf jeden Fall angedeutet und geht in diese Richtung. Und das komplette Thema des Films ist, wie auch Frauen stehen und wie gewisse Menschen, wie eben Jack Waits Figur mit Frauen umgeht.
Genau, ich hätte auch körperliche Autonomie da als einfach vom Trailer her als das ein großes ist, Thema gesehen, aber
ich hätte mir sehr gewünscht, dass du diesen Film gesehen hättest.
Ja.
Aber dann könnte ich zumindest auch, wenn das Mikrofon aus ist oder sowas, noch mit dir drüber reden.
Ja.
Aber wenn ich das jetzt alles verrate, was da die ganzen Themen sind, dann nimmt man halt tatsächlich irgendwie auch schon, also ja,
aber du würdest sagen, es lohnt sich ihn, also mit diesen Inhaltswarnungen ihn anzusehen, auch aus eben dieser feministischen Horrorperspektive, die da ganz klar drin ist.
Es ist moderner feministischer Horror. Ich würde auch sagen, auch trotz der Inhaltswarnung, guckt ihn euch an, weil es als, also gerade wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Filmen, wie, also was mir jetzt gerade bei deiner Beschreibung erst eingefallen ist, Revenge von Coralie Fajar. So hart ist es halt niemals. Es ist auch kein Blink Twice. Es ist schon deutlich, gerade was sexualisierte Gewalt angeht, sehr runtergedialt und hat dann doch eher. Ich habe von Leuten mitbekommen, die ihn jetzt letztens auf dem Festival gesehen haben und da war es halt ein Crowdpleaser.
Okay.
Trotzdem noch. Also, es ist schon was, wo du einfach dann Spaß haben kannst.
Also, es ist eher die Good-for-Her-Schiene von
genau, es ist schon eher das. Und es ist nicht so, dass du da rausgehst mit einem sehr betrübten Gefühl im Bauch oder sowas, sondern du freust dich einfach. Und ich glaube, desto voller der Kinosaal ist potenziell, desto mehr Spaß macht es auch. Und wie gesagt, wenn ich die Berichte vom Fantasy-Filmfest höre, dann war es da auch wirklich ein Crowdpleaser und die Leute haben gefeiert.
Ja, ja, gut. Mich hast du überzeugt.
Ich war vor allen Dingen halt irgendwie wegen des Styles drauf angesprungen und neugierig. Zum einen wegen dieses sehr abgefahrenen Plakats tatsächlich auch.
Welches meinst du?
Naja, das mit ihr und diesem schrägen Grinsen oder Lächeln quasi und den weißen Augen. Auf der anderen Seite geht der Trailer ja auch sehr schön ironisch halt irgendwie mit dem Genre um und bringt hier am Anfang von den Produzenten von The Notebook Und dann kippt es so ein bisschen und Barbarian.
Genau.
Genau, ich habe also nur den ersten Trailer gesehen.
Das
und
ist sehr gut.
Das ist dann auch, das hat mich halt wirklich neugierig gemacht, wobei es ja tatsächlich auch hier nicht Regisseur oder Regisseurin ist, irgendwie Drew Hancock, der Regisseur, hat ja vorher...
Der war hauptsächlich Autor, wenn ich das
nichts
richtig...
Nichts damit großartig zu tun gehabt, ne, mit den benannten Filmen, oder?
Nee, der hat nichts damit zu tun, das ist auch, glaube ich...
Die Produzenten dann wirklich, ne?
Ja, es sind nur die Produzenten, der ist hauptsächlich Autor gewesen, ich habe gerade mal noch mal
versucht
nachzugucken, genau, viel Fernsehen, das ist auch sein Langspielfilm-Regiedebüt und gerade dafür bin ich auch wieder, also das ist halt schon... Sehr, sehr stark.
Bemerkenswert,
auf jeden Fall. Also das finde ich schon richtig gut. Die andere Kampagne, was die Poster angeht, die ich auch großartig fand, ist ja die, wo sie Sachen geschrieben haben mit Not a Companion. Also es gibt so eine Banane, auf der draufsteht, Not a Companion, wo sie einfach auch Verweise auf andere Filme haben. Es gibt nämlich zum Beispiel auch ein Poster, auf dem ein Badewannenausfluss ist, auf dem draufsteht Not a Companion.
Okay. Das ist cleveres Marketing in jedem Fall, aber hat der Film auch stilistisch was zu bieten, was also mich dann vielleicht begeistern oder faszinieren würde?
Also der hat halt einen relativ cleanen Look, der sich halt aber auch auf den Inhalt, also der ganze Look wirkt relativ clean und ist sehr modern und das passt aber eben auch eben wieder zum Inhalt, eben um das ganze Grundthema, um das es geht. Das kann ich dir vielleicht dann auch, wenn du es unbedingt wissen willst, nachher noch verraten. Das würde ich ja bei Zeit
offen. Ich will den eigentlich schon noch sehen. Ich weiß nur nicht, ob ich es noch schaffen werde.
Aber ja, also das hat schon einen Grund, warum der auch so clean aussieht zum Teil und was der da für eine gewisse Optik einfach erzeugt mit diesen hellen Bildern und diesem ganzen, dass da eben nichts rough ist, sondern alles halt eben wie, das sind schon klare digitale Bilder, aber das passt sehr gut zum Rest.
Ja, auch iPhone-Werbung als Jumpscare hier. Ja.
Im Grunde. Also ich bin gerade auch sehr glücklich, dass ihr anscheinend beide diesen zweiten Trailer nicht gesehen habt.
Ja.
Und ich also deswegen gerade noch mehr aufpasse, euch das nicht zu verraten, so ungefähr, gut. Weil ich das wirklich...
Der Flo läuft auf Eiern hier.
Ja, es ist wirklich Eierschalen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben das gut behandelt und die Leute da draußen neugierig gemacht. Ich bin es zumindest in jedem Fall auf Companion, die perfekte Begleitung, der ab dieser Woche zu sehen ist in den Kinos. Danke dir, der Horrorfilm der Woche. So, und jetzt wollen wir natürlich den nächsten Film einleiten mit Musik. Wir bleiben auch beim Musikfilm heute, sehr musikalisch heute. Wir haben ja auch noch den Dokumentarfilm über Nick Cave und Birthday Party heute hier im Programm. Aber zunächst einmal gibt es einen Spielfilm für euch und der kündigt sich hier an. Ja, unverkennbar, die große... La Callas, Maria Callas. Hier nicht selbst gesungen von Angelina Jolie, das muss man sagen. Aber sie macht ihre Sache schon wirklich verdammt gut in dem gleichnamigen Film. Maria heißt er, um genau zu sein, beim Vornamen genannt, von Pablo Larraín. Und Pablo Larraín hat ja in der Vergangenheit sich vor allen Dingen halt eben einen Namen gemacht durch seine... Biografien von weiblichen Figuren der Geschichte. Ganz klar natürlich irgendwie ganz groß die Biografie, das Biopic über Jackie Kennedy, die First Lady. Im Jahr 2016 war das mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Großartig. Und zuletzt mit Spencer 2021. Kristen Stewart in der Hauptrolle hier als Diana Spencer, Prinzessin Diana. Das sind sicherlich die Filme, in dessen Tradition Maria jetzt auch steht, aber ich finde, Larraín ist halt auch einfach ein Meister des Biopics, also des biografischen Films, was andere Wege geht, was halt nicht irgendwie ganz sklavisch irgendwie einen Werdegang oder eine Lebensgeschichte auf die Leinwand bringt, sondern das auch sehr, sehr kunstvoll macht. Und das hat mich damals schon echt total begeistert und fasziniert mit Neruda. Also die ich sage immer Dokumentarfilm, es ist ein Biopic, also das biografische Film über den Dichter Pablo Neruda, gespielt hier von Luis Gnecco, aber Gael García Bernal spielte halt auch eine sehr wichtige Rolle, weil er nämlich derjenige war, der als Investigator hier, als Detektiv quasi hinter ihm her war. Ganz abgefahrenes Ding und sehr, sehr witzig auch inszeniert, muss ich sagen, ohne halt irgendwie platt zu sein. Das hat mich wirklich umgehauen damals. Aber auch No war grandios gut, fand ich ebenfalls mit Gael García Bernal in der Hauptrolle. Ein Dokumentarfilm über Dokumentarfilm. Ein Spielfilm. Ja, ein Spielfilm in diesem Fall halt eben über einen Kämpfer in der politischen Szene in Chile zur Diktatur von Pinochet. Also
und dann hat er noch ein Biopic über Pinochet.
Nein, er hat eher ein Biopic über den Faschismus in Argentinien probiert und sich, ich würde sagen, mit El Conde auch ein bisschen überhoben. Aber was ich sagen würde bei ihm, also das, was so ein Muster ist in seinem Werk, ist, dass er Biopics als Genrefilme eben zu inszenieren bereit ist und damit eben auch das Leben in so einen, in ein bestehendes Narrativ einordnet. Spencer ist halt Gothic Horror mit eben dem Grusel alter britischer und adliger Tradition und das andere hast du ja schon gesagt,
Detektiv. Ruder, genau, als Detektivgeschichte, genau. Ja, stimmt. Ja.
Oder eben den Faschismus als Vampirfilm und also er versucht halt so einfach Genres zu finden, die einen Match zu diesem historischen Hintergrund sind, den er erzählen möchte.
Ich habe ja El Conde nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber alle Filme von ihm, die ich bisher gesehen habe, auch Emma, ein sehr, sehr schön abgefahrener Film auch aus dem Jahr 2019, sind wirklich allesamt interessant, visuell bestechend gewesen und großartig inszeniert. Und deswegen war ich auch sehr angetan, also sehr offen zunächst einmal natürlich für Maria, aber auch am Ende doch sehr angetan, muss ich sagen. Denn Maria ist auch natürlich kein klassisches Biopic. Es ist so ein Fiebertraum irgendwo, so ein Stück weit, oder?
Ja, also ich habe ja Jackie und Spencer nicht gesehen, aber soweit ich weiß, wird ja gesagt, das ist jetzt der Abschluss seiner Ladies in Heels Trilogie. So, weil eben er da drei große Frauen genommen hat aus dem letzten Jahrhundert und die halt eben so inszeniert hat, meistens innerhalb von, also ich glaube, bei Spencer ist es ein Tag, wo der Film spielt, mehr oder weniger. Bei Jackie weiß ich jetzt gerade nicht, was
da ist es auch so,
das quasi auch irgendwie, auch so nach dem Attentat oder irgendwie sowas, Und bei Maria Callas ist es eben ihre letzte Woche, wo sie lebt. So, und das macht ja der Film auch relativ gut klar, dass sie, oder, also für mich war es nicht so hundertprozentig klar, dass es genau die letzte Woche ist, aber es ist zumindest von Anfang an absehbar, diese Frau lebt nicht mehr lange.
Weil der Tod ja auch am Anfang steht, tatsächlich.
Stimmt, am Anfang liegt sie
auf dem Teppich.
Stimmt, sie liegt am Anfang. Das hatte ich schon wieder vergessen tatsächlich, aber ja, sie liegt am, stimmt, steht tatsächlich direkt
das
da.
Das ist die Klammer quasi dieses Films und dann wird zurückgeblendet, also wirklich genau, in diese letzte Woche.
Und ja, es ist halt traumartig, wie er inszeniert. Und ich habe nur El Conde ansonsten gesehen. Und da passt das halt auch, dass er irgendwie eben, wie Jasmin auch schon meinte, er sucht sich Genres. In dem Fall ist es halt irgendwie so, also ich wüsste jetzt auch nicht, in welches Genre ich Maria einordnen sollte. Und ich finde es auch schon stark, das als Biopic zu bezeichnen, weil ich finde so ein richtig, also ja, man kriegt was von ihrem Leben mit, aber es ist halt wirklich sehr weit weg von irgendwas, was man als klassisches Biopic bezeichnen könnte. Weil es eben in dem Fall ihre letzte Woche porträtiert und eben in Rückblicken auch einzelne Highlights ihrer Karriere erzählt. Ich, der als jemand reingegangen ist, der keine Ahnung hatte, wer diese Frau ist, sitzt da dann doch mit relativ viel Fragezeichen teilweise im Gesicht natürlich da, weil ja, ich sehe, die kann singen, oder ich wusste, ja, okay, das ist eine Opernsängerin, die hat viel gesungen. Ich habe mitbekommen, in welcher Zeit das spielt, oder man kriegt es ja auch mit, wann das ungefähr spielt.
Ihre so. Brille verrät es.
Ja, und auch, also ich finde auch der Sepia-Filter, der so ein bisschen drauf liegt, weil es wirklich schon alles, es sind schon sehr goldene Bilder auch einfach. Und auch allgemein ihre Ästhetik, da musste ich schon viel an meine Oma auch denken oder sowas, was glaube ich sehr gut, also was schon passt einfach so von der Zeit. Und deswegen, ja, das ist, ich war so, was passiert hier? Und dann kriegt man eben mit, dass sie ein Interview führt, in Anführungsstrichen, mit einem Interviewer, mit einem Fernsehteam soll das stattfinden, angeführt von Cody Smith McPhee, den ich da immer sehr großartig fand, was aber halt auch nur in ihrem Kopf stattfindet.
Ja, im,
beziehungsweise in meinem, also in meiner Wahrnehmung war es am Anfang im Film auch noch so, dass es so ein bisschen, ja, mehr oder weniger offen gehalten. Also im allerersten Moment fand ich, war es offen, bildet sich's ein, bildet sich's nicht ein, aber es ist doch relativ eindeutig, dass das alles halt alles in, wie so ein großer letzter Traum ist.
Ja,
so in auf dem Totenbett oder sowas.
In der Castliste konnte ich entnehmen, dass der interviewende Charakter Mandrax genannt ist. Das ist halt ein Markenname für Quaaludes.
Ja, genau, stimmt. Das kommt auch im Film vor, tatsächlich.
Stimmt, das wird auch.
Die Drogengeschichte ist nämlich auch eine ganz wesentliche. Also die Pillen, die sie schluckt, die in ihrem Kabinett dort, also in ihrem Schrank zu finden sind, aber auch in vielen Taschen von vielen Klamotten. Die Tatsache, dass sie auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass sie sich da mit selber zugrunde richtet und dann auch wirklich nicht mehr zurechnungsfähig ist ein Stück weit. Und wir erleben das halt eben aus ihrer Perspektive, aus ihrer subjektiven und erleben halt wirklich diese Tagträume, diese Halluzinationen halt eben auch wirklich mit. Sie reflektiert und schaut zurück auf ihr Leben. Ganz am Anfang verbrennt sie ja auch ihre Klamotten und versucht damit abzuschließen, versucht aber auf der anderen Seite auch an diesem Leben festzuhalten, indem sie auch wieder ja Gesangsstunden nimmt quasi und versucht halt irgendwo wieder zu singen, was sie ja längst aufgegeben hat eigentlich.
Und gleichzeitig bricht es sie ja nur noch mehr, weil sie eben nicht mehr so gut singen kann, weil eben ihr Körper es nicht mehr, also weil ihr auch immer wieder gesagt wird, wenn sie versucht anzuschließen an diese Reichweite an ihrer Stimme, die sie hatte, dass auch ihr Gesangslehrer sagt, das geht halt einfach nicht mehr und sie sich halt nicht eingestehen möchte, dass ihr Körper einfach nicht mehr in der Lage dazu ist, das abzurufen. Und dann haben wir noch ihre Umgebung mit dem Butler und der dem Ferruccio und der Bruna, ihre Köchin, ihre Hausmädchen ist es ja, die ja auch sehr fantastisch sind. Also allein dieser Anfang auch mit dem, ich glaube, es ist relativ am Anfang, wenn sie sagt, wo sie das Klavier haben möchte oder sowas, und dann dieses Hin- und Herspiel zwischen, bitte Ferruccio, mach dieses Klavier sonst wohin, aber gleichzeitig pass auf den Rücken auf, weil du kurz davor bist, einfach nicht mehr laufen zu können, weil dein Rücken kaputt ist. Das ist, da sah ich dann wieder nach, so, ich bin ein bisschen verwirrt davon, ob der komödiantischen Einsprünge oder Einwürfe, die da
aber
eben
halt
sind.
Typisch,
weil es halt wirklich einfach so, es ist halt, wenn du das isoliert betrachtest oder einfach nur ein bisschen anders inszeniert, hast du einfach Slapstick-Comedy. Fast schon.
Das ist ganz, ganz, ganz wundervoll. Also es gibt einmal diesen markanten Satz, den sie ihm sagt, Ferruccio, ich hasse dich, weil du mich jedes Mal rettest, wenn ich untergehe. Und das ist es, diese Zwiespältigkeit halt eben in der Beziehung auch zwischen diesen beiden Figuren und ihr, das ist wirklich ganz wunderbar anzusehen. Und man kann ihre Stimmung ja immer daran ablesen, ob das Klavier jetzt gerade gut steht oder ob es schon wieder irgendwo hin verschieben muss. Und sie ist sehr launig, sie ist sehr, sehr, sehr dievenhaft in jedem Fall auch. Man möchte sie nicht so richtig mögen. Man ist zwar die ganze Zeit bei ihr und erlebt dann auch die Tragik auf jeden Fall ihrer Liebe beziehungsweise ihrer Erinnerung und ihres Lebens dann mit, aber sie leidet ja schon wirklich auch in diesen 2 Stunden wirklich sehr offensiv und stark, dievenhaft in jedem Fall. Und da sind die beiden Figuren, Ferruccio und Bruna, halt einfach ein wunderbarer Gegenpol zu, finde ich.
Ja, das was du sagst, ich war auch die ganze Zeit so, ich mag sie eigentlich nicht, sie ist unsympathisch, sie ist einfach eigentlich ein schlechter Mensch teilweise auch, gerade zu ihrer Umgebung, weil sie, wie sie mit Leuten noch umgeht, aus ihrem Reichtum und ihre Privilegien raus einfach, so denkst du dann, du bist so ein ekliges Miststück teilweise, aber trotzdem guckst du zu und bist so, ich will schon wissen, wie es weitergeht. Also sie hat trotzdem halt eben diese Faszination, dass man trotzdem irgendwie dabei bleibt, obwohl ich sie auch die ganze Zeit dachte, nee, sympathisch, also eigentlich also irgendwie interessiere ich mich für dich, aber irgendwie halt auch nicht.
Also ein Biopic muss, also gerade von so zwiespältigen Figuren, muss ja auch nicht komplett die in so eine Protagonistenrolle reinbringen, dass man sie am Ende mag. Muss
er macht halt das sehr geschickt hier. Er macht das wirklich sehr geschickt hier mit den Nebenfiguren. Und ich meine, das Ende ist ja absehbar. Wir haben ja ganz am Anfang steht der Tod und es ist ja einfach unausweichlich quasi, dass es halt darauf hinauslaufen wird. Und da macht der Film ja auch keinerlei Illusionen in die Richtung so. Und will da jetzt auch nicht auf Teufel komm raus Sympathien irgendwie für sie gewinnen.
Nee, das nicht, aber trotzdem fand ich das einfach bei mir selber auch sehr interessant, weil ich halt wirklich einfach da saß und die ganze Zeit so dachte, ja, das sieht alles schön aus, das ist aber irgendwie auch gleichzeitig ja sehr träge und also ich finde, der Film ist jetzt nicht unbedingt eben aufregend oder so, sondern er ist schon auch einfach eine gewisse Stimmung, ein Vibe, der transportiert wird und richtig viel passiert ja auch nicht unbedingt. Also es gibt eine kleine Handlung mit diesem Interview und eben diesem Arzt, den sie immer, wo Ferruccio sie immer hinbringen möchte, dass sie eben zum Arzt geht und sich richtig untersuchen lässt. Aber ansonsten, finde ich, hat der Film schon relativ wenig Handlung für 2 Stunden, also wenig stark aktive Handlung, sondern man verfolgt sie eben und sie ist halt eben nicht unbedingt ein großartig likable Character, aber trotzdem sitzt man da und ist trotzdem irgendwie gefesselt davon, was da passiert. Dann gibt es zwischendrin diese Szenen, wo sie eben singt und auch eben Opern oder auch Opernarien und alles eingespielt werden, wo ich gesagt habe, so ein paar davon kannte ich, beziehungsweise wusste, in welchen Stücken die vorkommen, aber ich kenne die Opern nicht. Und ich glaube, wenn man sich mit Opern auskennt oder einfach auch den Kontext der Stücke in der jeweiligen, also der Gesangseinlagen in der jeweiligen Opern kennt, dann kann man da noch mehr mitnehmen, weil ich glaube, da ist nochmal ganz viel eben auch darüber erzählt. Das habe ich halt jetzt einfach nicht so wahrgenommen, weil ich mich dazu zu wenig auskenne. Aber ich habe zumindest mitbekommen, dass das einfach eine gewisse Relevanz einfach auch hat. Und deswegen würde ich auch als mein persönliches Verdikt sagen, ich kann eigentlich trotzdem fast jedem nur sagen, es ist halt mal ein Blick wert, da reinzugucken. So, ich weiß halt nicht, ob man dann viel Geld ausgeben möchte im Kino oder sowas, aber eigentlich würde ich schon sagen, guckt euch den Film an, wenn es nur ist wegen des Schauspiels von Angelina Jolie. Weil das fand ich halt auch sehr, sehr großartig.
Absolut. Und die haben es unglaublich geschickt gemacht, finde ich halt auch eben mit der Tonregie, wie sie die Stimme von Angelina Jolie halt eben auch mischen mit der von Maria Callas. Je brüchiger sie wird, desto mehr ist sie natürlich auch nah dran irgendwo an Angelina Jolie, die einfach natürlich nicht das Stimmvolumen hat einer Callas. Sie spielt wirklich vollkommen selbst aufgebend in dieser Rolle. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und die beiden Nebenfiguren, die wunderbaren, charmanten, Ferruccio wird gespielt von, ja, sicherlich dem größten italienischen Schauspieler unserer Zeit, Pier Francesco Favino, in jedem zweiten italienischen Film zu sehen. Aber echt immer wieder überzeugend. Ich mag ihn total gerne. Er spielt diesen sehr, ja, bescheidenen Butler mit dem schlechten Rücken und die wundervolle Alba Rohrwacher ist zu sehen als Bruna. Also das ist auch eine tolle Ergänzung, finde ich. Cody Smith-McPhee ist hier als Mandrax zu sehen, also als Interviewer, der immer wieder auftaucht halt eben in ihrem Umfeld. Sie befragt quasi, wobei sie ja wie gesagt eben auch selbst Gespräche führt eigentlich. Und was mich halt so begeistert hat an diesem Film und auch immer wieder begeistert an dem Film von Pablo Larraín ist, ich kann mich da reinlegen wirklich. Die sind so, der setzt halt wirklich ganz viel auf Atmosphäre, ganz viel auf Bilder. Dieses Traumhafte, was er hier hat, das schreibt er ja wirklich dann jetzt auch bei dem Film dann auch auf den Höhepunkt, auf die Spitze, diese Atmosphäre zu schaffen. Dieses surrealistische Wandeln durch Paris, das ist ganz wundervoll, fand ich ganz wundervoll atmosphärisch halt wirklich. Und das ist wiederum dann halt eben auch zurückzuführen und es ist halt einfach Edward Lachmann, ja? der Hauskameramann, Haus- und Hofkameramann von Todd Haynes, der hat Carol gedreht, Dem Himmel so fern, I'm Not Here, I'm Not There vielmehr. Wahrscheinlich wollte er jetzt mal hier einen Oscar versuchen, weil mit Todd Haynes kannst du ja keinen Oscar gewinnen. Das ist ja leider Gottes so das Problem. Ja. Er war 4-mal nominiert für den Oscar tatsächlich. Und man merkt halt einfach, diese Bildsprache ist einfach großartig, finde ich. Die Atmosphäre, die er da schafft, das ist schon echt ganz schön groß und gehört auch auf eine Leinwand. Also weiß ich nicht. Und Leute, die halt irgendwie sich die Met im Kino angucken,
die sollten hier, glaube ich, definitiv zuschlagen. Ja. Ich würde auch noch sagen, sie wandelt nicht nur durch Paris, sie schwebt einfach die ganze Zeit durch.
Das stimmt, es hat wirklich was Geisterhaftes.
Also es ist halt wirklich so, sie hat ja, und ich finde, da kommt auch Angelina Jolie einfach sehr zu tragen, die ja auch sowas Erhabenes einfach hat an sich, so. Und jetzt auch, ich weiß nicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie doch relativ auch durch ihre dadurch, dass sie so schmal ist, auch eben, was du meintest, sowas gleich Geisterhaftes, also es kriegt sie schon sehr gut verkörpert, sowas wie Außerweltliches, wie sie da einfach durch dieses Paris der 70er eben durchschwebt und so eine absolute Erhabenheit irgendwie auch ausstrahlt. Das ist schon alles sehr, sehr stark.
Ja. Deswegen Empfehlung von unserer Seite für Maria ab dieser Woche in den Kinos.
Ich habe es jetzt nicht direkt erkannt, das habe ich letztens noch mal mitbekommen, als ich noch mal was dazu mir angeguckt habe. Es sind wohl auch viele von den Archivaufnahmen, die man sieht, sind wohl auch zum ersten Mal zu sehen und da ist das ist sehr stark auch, wie die eben verwoben sind und ja, dass sie das, wie krass sie die aufbearbeitet haben tatsächlich.
Wirklich, also so 16 mm körniges Material quasi jetzt von den Dreharbeiten zu Maria mischt sich dann ganz wundervoll halt eben auch mit den Archivaufnahmen. Und diese Mischung, dieses Traumhafte, das Ganze halt hat, unterstreicht es nochmal mehr. Diese Erinnerungen, die halt immer wieder reinklappen in die Geschichte, das ist schon echt ganz schön toll. Ich könnte ihn glatt nochmal sehen. Maria ab dieser Woche im Kino und wir hören natürlich noch ein bisschen Maria, die Colors. Und zwar würde ich sagen, ich mach mal was an.
Ich dachte jetzt erst, du spielst einfach Maria Magdalena oder so.
Hier ist, nein. Ich würde mal sagen, hier ist ein Stück, das ist, hier kann man da, genau, geh mal hier rein, würde ich sagen.
Ich dachte, du liebst mich.
Ramada, natürlich liebe ich dich. Du weißt, ich habe versucht, dich zu vergessen, aber was ich auch tue, dein Gesicht liegt mir immer auf der Zunge.
Dann lass mich für immer bei dir sein.
Ramada, ich möchte bei dir sein. Ich möchte dich in den Arm nehmen. Ich möchte deinen Eltern begegnen und deinen Hund streicheln.
Meine Eltern sind tot, Top, aber mein Hund hat sie gefressen.
Tut mir leid. Wir beide wissen doch, dass du immer zu Dexter gehörst. Du bist ein Teil seiner Arbeit. Deinetwegen kann er weitermachen. Ich passe nicht in eine noble Rolle. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du hier bei mir bleibst?
Natürlich kann ich das. Sex. Wilder, freier, hemmungslos leidenschaftlicher Sex.
So, wir sind weiterhin hier bei Filmriss, dem Kinomagazin und mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
So sieht es mal aus. Wir haben heute ein wirklich sehr interessantes Programm hier, muss ich mal feststellen. Ganz uneigennützig und unvoreingenommen oder so. Denn von der Biografie über Maria Callas kommen wir jetzt mitten hinein in den spanischen Bürgerkrieg. Und dem Porträt tatsächlich auch einer realen Figur.
Genau, Antoni Benaiges war Anarchist und Lehrer. aber ja, der Film ist jetzt auch kein klassisches Biopic, sondern ich würde ihn eher in dieses Genre von zwei Zeitlinien Geschichtserzählungen reinordnen.
Wie wir es ja zuletzt zum Beispiel mit Pedro Almodovars Parallele Mütter hatten. Ne?
Ja. Genau, wie man es auch in sehr, sehr vielen Historienromanen hat, dass eben so eine Person forscht in der aktuellen Zeitebene und oder beschäftigt sich mit einer Biografie und dann sehen wir im Grunde in einfach sehr langen Rückblenden oder eben von einer Parallelerzählung, was damals geschehen ist. Und hier geht es um eine Mutter, die Millennial ist und gerade krankgeschrieben. Wir wissen nicht exakt weswegen, aber halt so Burnout, Depression, Weltschmerz spielt da sicherlich irgendwo eine Rolle. Und die findet heraus, dass ihr mittlerweile ja nicht mehr zum Sprechen in der Lage alter Großvater halt mal vor Jahren einen Auftrag gegeben hat, nach jemanden in einem Massengrab zu suchen. Also aus dem spanischen Bürgerkrieg. Und das hat einfach Jahrzehnte rumgelegen und jetzt wird tatsächlich dort ausgegraben und Massengräber untersucht. Und sie fährt hin, um rauszufinden, weil der Großvater es eben nicht mehr persönlich erzählen kann, weswegen ihm das wichtig war, was da eigentlich los gewesen ist. Und lässt ihre Tochter bei der Großmutter zurück und ist dann eben von Barcelona reingefahren ins spanische Inland und findet dort eben am Rande eines Massengrabes einen Zeitzeugen, mit dem sie spricht. Und dann schneiden wir zurück in die 30er Jahre, kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg, wo Antoni Benaiges als Lehrer in einem kleinen Dorf auftaucht und dort anfängt, die SchülerInnen zu begeistern mit relativ anti-autoritären Methoden, die auch heute noch modern wirken würden für Unterrichtsgestaltung. Sehr viel einfach kollektiv macht. Sie machen zusammen eine Schülerzeitung im Grunde, wo halt die so Hefte mit so einer kleinen Druckerpresse, wo eben ja die SchülerInnen sich die Themen raussuchen. Und eines der Hefte, das da entsteht, ist das Meer von Kindern, die es noch niemals gesehen haben. Also die Vorstellung davon. Und dann verspricht er ihnen, ans Meer zu fahren. Daher der Titel, der Teacher, der Lehrer, der uns das Meer versprach. Und dort kommen sie leider nie hin, weil eben der Spanische Bürgerkrieg einbricht. Und in dem Film geht es auch viel darüber, wie sich der Lehrer und halt die Eltern und die Kinder so vorstellen, was ist ihre Zukunft? Und wir sehen sie halt alle später am Ende ihres Lebens mit 40 Jahren Faschismus als Einschnitt und wie sie halt nicht notwendigerweise das geworden sind, was ihr Potenzial gewesen wäre. Und es ist halt ein Film, der viel darum geht, was zerstört wird, wenn Faschismus gewinnt. Und da gehört eben menschliche Behandlung von Kindern auf jeden Fall dazu und die Entfaltung von Potenzialen und Hinterfragen von Autoritäten eben auch in Institutionen. Und es gibt in Spanien heute eine Stiftung, die sich eben anti-autoritärer Schule verpflichtet hat, die Antoni Benaiges als Namensgeber hat. Und es gibt auch 12.000 Leute, die in Massengräbern liegen, die eben erst jetzt in den 2020er Jahren so richtig ausgegraben werden. Also wir bekommen hier sowohl einen Blick in die Vergangenheit als auch spanische Erinnerungskultur aktuell. Und wenn ich mir so die Rezensionen ansehe, Leute, die direkt aus Spanien kommen, bewerten den Film auch besser. Also ich glaube, der trifft da einen Nerv, der uns vielleicht gar nicht so präsent ist, weil wir eben in einer anderen Erinnerungskultur unterwegs sind und uns anders mit Faschismus und den Auswirkungen beschäftigt haben. Also da hat der Film auf jeden Fall einen Wert und insgesamt finde ich es gerade gut, antifaschistisches Kino zu machen und eben auch zu zeigen, was da eben tatsächlich auch biografisch verloren geht und natürlich an Menschenleben. Dabei ist der Film für mich nie so richtig zu so einem Erlebnis geworden, sondern es ist eher ein Spielfilm, den ich angesehen habe. Es ist vieles kompetent, es ist vieles zweckmäßig. Die Kinderdarsteller machen ihre Arbeit ganz gut, aber es bleiben halt Kinderdarsteller. Es ist halt kein Film, der für mich irgendwie durch eine einzelne Performance oder Kamera oder sowas herausragt. Es ist halt ein Film, der schon zweckmäßig ist, obwohl einige der Einstellungen, die sie finden, halt auch durchaus Gewicht haben. Also der Film beginnt im Grunde mit einer Ausgrabung, wo wir einen einzelnen Knochen sehen, der sauber gewischt wird und dann sozusagen wird es immer größer und es werden immer mehr persönliche Gegenstände zwischen den Knochen deutlich, dass man einfach so sieht, wie was es bedeutet, dass es ein Massengrab ist. Und das ist erstmal das Gewicht, was man in den Film mit reinnimmt. Das ist kein erbaulicher Historienfilm, sondern es ist halt einer, der ähnlich wie vielleicht Maria mit dem Tod geframed wird und beginnt und von da an dann eben erzählt, wie es dazu gekommen ist und was es halt auch 80 Jahre später noch bedeutet.
Also würdest du sagen, es ist gut verbunden miteinander, eben diese beiden verschiedenen Zeitebenen?
Ich würde sagen, es funktioniert, beide zu haben. Die Verbindungen sind halt auch wieder relativ konventionell. Sie findet eine neue Quelle, dann schneiden wir in die Vergangenheit und sehen, was sie gelesen hat. Oder sie redet mit jemandem und dann finden wir das raus.
Also
das
ist aber doch recht organisch halt auf jeden Fall.
Ja, genau. Mich hat keine Zeitebenen gestört. Ich fand beide, wie gesagt, soweit gut inszeniert. Sie haben beide was beigetragen. Es ist halt auch wichtig, um sozusagen zu verstehen, wirklich, wie groß die Auswirkungen sind und das nicht nur sozusagen der Vorstellung zu überlassen, auch die Gegenwart zu zeigen. Und das sozusagen nur in der Gegenwart erzählt zu bekommen, wäre halt ein weniger, unterhaltsamer Film oder weniger packend, würde ich vermuten. Deswegen ist es schon einfach ist es konventionell, aber zweckmäßig, funktional, gut gemacht.
Und informativ.
Informativ, auch, ne? Ja, es ist, wenn man nichts darüber wusste, dann kriegt man zum einen ein paar Fakten mit, aber man kriegt auch eine emotionale Wahrheit darüber mit. Und ich bin sicher, das ist, was der Film zu tun angetreten ist. Und damit hat er Erfolg. Ich bin jetzt nicht restlos begeistert. Es ist halt kein Kino-Meisterwerk, aber einfach ein Film mit dem Herz am richtigen Fleck und insgesamt einfach wenig Dinge, über die ich mich beschweren würde. Ich bin froh, ihn gesehen zu haben und ist auf jeden Fall, wenn ihr antifaschistisches Kino aus Europa unterstützen wollt, wert dafür einen Besuch im Kino einzuplanen.
Ja, immer gut, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, ne, wenn du gerade eben die Kinderdarsteller erwähnt hast, so, du hast die deutsche Fassung gesehen, das war auch so ein bisschen das, was mich davon abgeschreckt hat, dass wir nur die deutsche Fassung hier vorliegen hatten. Und Kindersynchronisation dann oftmals auch bei so einem kleinen Film doch auch ein bisschen eine Hürde für mich ist, muss ich sagen. Also mich hat es als Alter erinnert und deswegen auch interessiert, weil ich den Radikal so toll fand, der ja in Mexiko eine alternative Lehre quasi auch zeigt, eines Lehrers, der an eine Schule kommt, und der hatte halt wirklich auch ein ganz tolles Kinderensemble und einen tollen Hauptdarsteller, und das in der Originalfassung zu sehen, ist natürlich dann schon nochmal mehr wert, als eben dann, wenn es dann doch irgendwie nicht ganz so natürlich wirkt in der, auf der Synchronisationsspur.
Das mag durchaus sein. Ich möchte dir auch sozusagen, was die Pädagogik darstellen geht, möchte ich deine Hoffnung auch nicht allzu hoch. Es geht eher um die Menschen als sozusagen den Lernprozess.
Schön. Dann also Hinda und der Lehrer, der uns das Meer versprach, ab dieser Woche im Kino. Danke dir. Ebenfalls ab dieser Woche im Kino und von mir gesehen und für ganz okay befunden ist Vern Dieu, es ist der Gott, nicht die zwei. Vern Dieu, Könige des Sommers ist der deutsche Titel, der etwas belanglose deutsche Titel, muss man sagen. Der Film bringt natürlich Sonne und Sommer auf die Leinwand, auch wenn er hier ernsthafte Themen doch auch durchaus traurige Themen behandelt, denn im Mittelpunkt steht der 18-jährige Anthony, der von allen Toton genannt wird und eigentlich so in den Tag hinein lebt. Er ist jung, er besäuft sich, er knallt sich gerne irgendwie weg und weiß ich nicht, gibt nicht viel auf Verantwortung, aber auf der anderen Seite ist er dann auch immer auf dem Hof seines Vaters tätig und schuftet dort. Aber irgendwie hat er hier in der französischen Provinz, im französischen Juragebirge, nicht wirklich viel an Perspektive und an Zukunft, die er da sieht. Und deswegen zieht er sich halt eher zu. Das ändert sich alles, als sein Vater, der ihm das auch hervorragend vorlebt, dann mal betrunken ins Auto steigt und gegen den Baum fährt. Der ist da nicht mehr da, seine Mutter ist auch schon lange weg und so muss er sich alleine um die 7-jährige Schwester kümmern und um den Hof der Familie. Und das zwingt ihn halt eben in diese Verantwortungsrolle, die er nicht unbedingt, also die er eher notgedrungen in jedem Fall annimmt. Nicht wirklich jetzt, dass er sich als vollkommen gewandelter Mensch darstellt, das ist schon auch realistisch gezeichnet in jedem Fall. Er kommt aber auch auf die fixe Idee, sich das dann doch irgendwie ein bisschen einfacher zu machen und seinen Hof zu retten, indem er das Preisgeld von 30.000 Euro versucht zu gewinnen bei einem Käsewettbewerb. Denn der Comté, ein Feinschmeckerkäse, der wird dort in dieser Region hergestellt, und als er sieht, wie dann doch auch andere Höfe damit zu großem Geld kommen, versucht er das Gleiche dann auch selbst. Aber er versucht es halt nicht eben auf die legale Art und Weise, sondern er geht da mal eben auf einen anderen Hof und versucht dort Milch zu klauen, denn die ist halt wirklich einfach wichtig von den Kühen dort eben, die dort bei besten Bedingungen auf der Weide stehen. Und um den bestmöglichen Käse herzustellen, versuchte sich das dann auch irgendwo anders halt anzueignen und lässt sich dabei auch mit einer jungen Bäuerin ein, nämlich Marie-Lise, die so ein bisschen Avancen auf jeden Fall ihm gegenüber zeigt, und er nutzt sie dann doch auch ein Stück weit schamlos aus um an sein Ziel zu kommen. Aber das Ganze verläuft dann doch in relativ geraden Bahnen und ja, ist relativ folgenlos, möchte man fast sagen. Es ist kein schweres Sozialdrama. Es ist schon, wie der Name auch Könige des Sommers hier suggeriert, ein recht leichter Film, der in Cannes in der Region en Santa Regarde lief und den Prix de la Jeunesse gewonnen hat. Also sehr jugendlich auch auf jeden Fall, sich auch ein junges Publikum durchaus richtet. Louise Corvusier hat hier ihren Debütfilm vorgelegt. Und was ich so bemerkenswert fand an dem Film ist, dass er tatsächlich auch ein sehr gutes Auge hat, einfach für das Leben in der Provinz, für das Leben hier auf dem Land, für die Alltagsrealität dort. Das ist ja etwas, was man ja, abseits von der Metropole Paris dann auch nicht so oft auf der Leinwand sieht. Also auf jeden Fall dahingehend empfehlenswert und sehenswert. Ich fand ihn halt von der Handlung her einfach ein bisschen, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht einfach. Aber es ist halt eben auch ein Debütfilm und da kann man das vielleicht dann durchaus mal ein bisschen noch nachsichtig sein. Der ja, macht durchaus Spaß, auch wenn er da auch mit seinen Freunden zusammenhängt. Und auch die kleine Schwester ist wirklich toll und auch toll gespielt. Und wer da Lust zu hat, hier halt eben mal einen Blick auf ein anderes Frankreich auch zu werfen, der kann das jetzt tun. In Könige des Sommers, Verdieu, zu sehen im Kino. Ja, außerdem in dieser Woche im Kino, in den Leipziger Kinos, um genau zu sein, im Passagekino und auch in Halle im, lass mich mal gucken gerade, Puschkino zu sehen, ne? Mutiny in Heaven, ein Dokumentarfilm über die Zeit von Nick Cave und der Band Birthday Party. Da hat er ja seine Anfänge gemacht in Australien und ihre Geschichte wird erzählt in dem Dokumentarfilm von Ian White, der jetzt zu sehen ist. Ja, und das sind sie dann auch schon, die Filmstarts.
Haben wir nicht Rabia noch auf der Platte? Woche.
Ah, wir haben noch Rabia auf der Platte. Dankeschön.
Eingefallen.
Den habe ich glatt vergessen, weil der ja Nachstart ist tatsächlich. Denn der Film lief ja schon in der vergangenen Woche, glaube ich, an, oder vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen lief er an, offiziell. Ihr habt drüber gesprochen, über Rabia. Und das wollen wir uns natürlich noch anhören. Klar, logisch. Danke dir.
Gerne. Hey, wir sprechen über Rabia, der sich, diese Woche auch in den Kinos befindet, ist ein Erstlingswerk deutscher Regisseurin Mareike Engelhardt, französische Produktion und es geht um eine junge Frau, die sich den Daesh, dem islamischen Staat, anschließt, nach Syrien reist und dann in so ein Aufnahmezentrum kommt, wo sie mit einer Freundin, die mitgekommen ist, in einer ganz neuen Umgebung ist und in der natürlich versucht wird, sie zu kontrollieren und zu einem Mitglied des Islamischen Staates zu machen. Und dazu werden all die Instrumentarien der High Control Group gezogen. Ihr Name wird geändert, Rabia, der Titel des Films, ist der Name, der ihr im Grunde da mitgegeben wird und letztlich wird sie auch mit als Komplizin in die ganzen Unterdrückungen, die da stattfinden, reingezogen und ich würde sagen, insgesamt eher schlechte Laune Kino, das so ein unterdrückerisches System von innen zeigen möchte, aber schon mit einem klaren Fokus auf die Perspektive von EuropäerInnen, die dem islamischen Staat verfallen.
Genau. Also was ich noch dazu sagen würde, glaube ich, es ist vor allen Dingen so ein bisschen ein Kammerspiel, finde ich, zwischen der Figur der Rabia und der Madame, die dieses Madafa leitet. Das sind diese Häuser, in denen die westeuropäischen Frauen aufgenommen werden, die freiwillig sich dem islamischen Staat anschließen, um mehr oder weniger zu Gebärmaschinen des islamischen Staats zu werden. Und diese Madame beruht auch auf einer tatsächlichen Person, auf Fatima Mejati. Das ist eine IS, ich würde fast sagen eine IS-Chefin, die, also für eine Frau relativ hochrangig im IS stehend, die hat, ich glaube, sich in den 90ern nach dem Golfkrieg dem IS angeschlossen, hat dann einen hochrangigen Offizier geheiratet, hat mit dem auch mehrere Söhne gezeugt. Die sind inzwischen alle tot, sie lebt noch und versteckt sich momentan gerade in Nordsyrien. Und auf der beruht eben diese Rolle, die soll halt so ein totales Horrorregime in diesem Frauenhaus geführt haben, wo diese Frauen angekommen sind und ja, genau, da entspinnt sich dann eben so eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie fandest du den Film? Dann fang du doch mal an, bevor ich in meinen Rage-Modus gehe.
Ja, der Film war für mich auf jeden Fall okay gemacht. Ich denke, was es halt eben an diesen Beziehungen innerhalb des Hauses zeigt und auch zwischen den Figuren und wie eben da auch Dynamiken aufgebaut werden, auch absichtlich und ja, einfach was die Situation mit Persönlichkeiten macht, finde ich schon gut gespielt und gut illustriert und gut dargestellt. Aber der Film ist halt eben auch einer, der ein bisschen sich im Kammerspieligen verliert. Also wir haben halt nicht viel mehr als diese europäische Perspektive. Wir kriegen keinen Kontext für islamischen Staat, für Islam, für die Umgebung, für Syrien oder so etwas. Also es ist schon, also es will der Film auch gar nicht, aber es ist auffällig. Und manchmal hatte ich so ein bisschen den Gedanken, ich bin in so einer White Slavery Orientalismus Geschichte drin. Das könnte auch mit denselben Dynamiken, aber ein bisschen Exotik erzählt werden, irgendwie um 1900 und im Harem des Kalifenspiels. Also es ist halt schon irgendwo eine sehr europäische Linse, die da angelegt wird. Ich habe jetzt nicht so die Tiefe für das Thema, dass ich das komplett beurteilen möchte, wie Leute aus Syrien das finden, aber ich fühlte mich ein bisschen awkward, ihn anzusehen.
Fair. das ist tatsächlich spannend, das fand ich gar nicht so sehr, weil das ja tatsächlich auch auf Tatsachen beruht. Also Mareike Engelhardt hat wohl auch mit Frauen gesprochen, die in diesen Häusern waren, die eben dem IS in Anführungszeichen, ich finde es schwierig, das zu entschuldigen, aber in Anführungszeichen entkommen sind, nachdem sie sich aktiv dafür entschieden haben, sich dem IS anzuschließen. Deswegen fand ich diese europäische Linse gar nicht unbedingt so schlecht, weil es ist ja was tatsächlich passiert ist vor allen Dingen. Also der Film startet im Juni 2014 und geht so ungefähr bis 2017, wo Raqqa eingenommen wird. Raqqa ist die Stadt, wo dieses Frauenhaus mehr oder weniger steht. Und ja, mein ganz großes Problem mit dem Film war, dass hier eine Perspektive aufgemacht wird, die irgendwie Mitleid mit diesen Frauen erzeugen soll. Und da sehe ich das ganz, ganz große Problem. Wir steigen nämlich ein mit Rabia, die früher übrigens in Frankreich Jessica hieß. Die ist eine Altenpflegerin und offensichtlich sehr unzufrieden mit ihrem Leben. Sie sagt auch später im Film, dass sie sich dem IS angeschlossen hat, weil sie sich nicht respektiert fühlt. Und sie geht dann mit ihrer Freundin hin, die mit Leila, die ja, verliebt ist in einen IS-Kämpfer, der ihr viel geschrieben hat und dem jetzt folgen möchte in den Kampf. Und die beiden haben Arabisch gelernt und die sind schon komplett indoktriniert, wenn der Film startet. Und der Film startet eigentlich schon meiner Meinung nach schlecht, und zwar damit, dass wir gar nicht herausfinden, wie sich diese zwei jungen 19-jährigen Frauen haben indoktrinieren lassen und so dermaßen überzeugt sind vom IS, dass sie sich da anschließen. Das ist nämlich eigentlich auch die ganz große Frage, die alle Soziologen sich bis heute nicht erklären können. Es gibt nämlich kein Schema, nach dem du sagen kannst, okay, eine Frau schließt sich dem IS an, weil sie, keine Ahnung, Gewalt erlebt hat oder weil sie psychisch an Knacksweg hat. Ich meine, natürlich muss da irgendwo was hinterstecken, aber es gibt keine Korrelation zwischen den meisten Leuten, die sich dem IS angeschlossen haben. Und
sie werden halt unzufrieden gewesen sein, genau, in ihrem vorherigen Leben, aber wir kriegen halt keine Details.
Genau, wir kriegen keine Details. Und was ich ganz problematisch finde, ist, dass in diesem Film suggeriert wird, dass diese Frauen keine Ahnung hatten, wo sie sich reinbegeben. Die fahren dahin und denken, also laut des Films, wissen sie nicht, dass ihnen die Handys weggenommen werden, dass ihnen alle ihre Bücher weggenommen werden, ihr Schmuck weggenommen wird und dass sie an Männer verheiratet werden sollen und Kinder zeugen sollen. Weil wir haben einen Moment, in dem Rabia beispielsweise auf so einem Formblatt ausfüllen soll, wie viele Kinder sie kriegt. Und sie sagt, sie möchte keine Kinder, sie möchte die Tante werden von den Kindern, die Layla zeugt. Und das ist an und für sich, wenn man das in der Systematik des IS sieht, schon total problematisch, weil das wussten diese Frauen. Die werden indoktriniert und überzeugt mit verschiedenen Hochglanzmagazinen, die der IS auch rausbringt, unter anderem der Beak. Und da steht das alles drin. Die kriegen vorher eine Checkliste, wo ihnen gesagt wird, was mit ihnen passieren wird. Die gehen da sehenden Auges eigentlich rein und das suggeriert dieser Film überhaupt nicht. Und das war mein ganz großes Problem damit, weil ja, wir haben hier Rabia, die schon von Anfang an völlig überzeugt vom IS ist, dann nochmal so eine Szene aufgemacht wird, wo sie letztendlich so in der Mitte des Films nochmal gebrochen wird, um noch mehr sich dem IS anzuschließen, was für mich komplett merkwürdig ist, weil sie ist ja schon überzeugt und dadurch wird sie noch überzeugter und das wird aber damit, das, was ihr angetan wird, so gibt mir das Gefühl, dass es so ein bisschen entschuldigen soll, wie sie sich danach verhält. Und das sehe ich gar nicht. Ich habe einfach kein Mitleid mit dieser Frau. Und das, ja, ich fand das einfach sehr schwierig aufgearbeitet, weil ich fand auch das Ende sehr schwach, muss ich sagen. Also eigentlich durchweg fand ich diesen Film relativ schwach, umso mehr ich drüber nachdenke. Weil es gibt bis heute die meisten Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben, die sitzen jetzt in irgendwelchen Lagern mit ihren Kindern. Und ja, es wird am Ende des Films gesagt, dass es schwierig ist, sie zurückzuholen, weil unsere Länder das auch nicht richtig zulassen. Aber es ist auch einfach so, dass ein Großteil dieser Frauen bis heute überzeugt vom IS ist und ihre Kinder weiterhin zu kleinen Dschihadisten ausbilden, auch in diesen Lagern. Und ja, ich finde, das arbeitet der Film nicht gut auf.
Nee. Ja, es gibt einfach viele Nuancen, die der Film gar nicht aufgreift, die historisch aber einfach da sind. Und ich würde da sowas wie Olfas Töchter viel mehr empfehlen, was eben so den Rahmen erzählt, wie so eine Radikalisierung zustande geht. Aber es ist halt auch eine Dokumentation. Ja, also der Film, ich bin auch durchaus dafür, dass es Empathie auch mit AussteigerInnen gibt oder mit Personen, die eben sich in sowas reinbegeben. Aber ich glaube, Mitleid ist da nicht die richtige Emotion, um das jetzt im Ganzen zu erfassen. Und deswegen ja, kann ich den Film jetzt auch nur eingeschränkt empfehlen, auch wenn er gut gespielt ist.
Ja, gut gespielt ist er auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, dass der Film früher einsetzt, dass er eine andere Geschichte erzählt. Und zwar weniger die Geschichte von ein großes Kammerspiel, wo gezeigt wird, wie diese Frauen gefoltert werden und was ihnen passiert dort, sondern eher, wie kommt es dazu, dass sie sich für diesen Weg entscheiden? Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hätte die Geschichte von Layla, ihrer besten Freundin, viel spannender gefunden als ihre eigene. Aber das, ja, weil ich finde, dass da sich zeigt, warum Frauen wirklich aussteigen. Weil ich habe ihre Motivation bis zum Ende nicht so richtig verstanden und auch das Ende, also ihre Sinnenswandlung, die sie so zwischendrin hat, das ist für mich alles nicht so richtig eindeutig und klar geworden. Und ja, insofern muss ich leider sagen, ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ich hatte gehofft, dass der diese Thematik einfach wirklich auch mal in einer fiktiven Story aufgreift und klarer macht und eben auch aufzeigt, wie es dazu kommt und dass es alles nicht passiert. Und das fand ich sehr schade. Gleichzeitig sind die Schauspieler wirklich großartig. Das ist echt toll gespielt. Auch dieses Kammerspiel, diese Beziehung zwischen der Madame und Rabia, die sich da ergibt, das kann man sich alles angucken. Also mir ist nie langweilig geworden, aber ich war sehr wütend.
Ja, ich denke, wenn ihr die Empfehlung haben wollt, dann geht ins Kino.
Ja, das sagen wir. Dankeschön an euch für die Aufzeichnung dieses schönen Gesprächs. Ja. Ja, und jetzt begrüßen wir gleich den Heiner, wenn er in der Leitung ist. Hallo, Heiner. Ja, das läuft hier hervorragend. Technische Meisterleistung. Hallo, Heiner, grüß dich.
Hallo.
Hi. Und wir wollen noch reden über einen Film, der nicht im Kino zu sehen ist, sondern jetzt in der in der Filmrestaurant-Ecke ist und ab dieser Woche seine Heimat gefunden hat bei Amazon Prime, ne? Ja, ja. Also das heißt, wir sind jetzt hier.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
So sieht's mal aus. Und wollen reden über was?
The Order.
Oh, schön. Das ist ein Spiel gewesen mal, aber das hat
so ähnlich,
damit zu
genau.
Tun.
Von Regisseur Justin Kurzel, der Banger gemacht hat wie Assassin's Creed.
Ja.
Und er hat auch einen Macbeth-Film gemacht mit Fassbender, glaube ich.
Der war ganz das. Gut.
Genau. Und
ja. Damals.
Der hat jetzt...
Ich meine auch der Assassin's Creed, technisch.
Ja.
Ja, so viel aus. Ja. Ne, aber unerfolgreich.
Und der hat jetzt eben einen Film gedreht über The Order, eine Splitterpartei, eine Splittergruppe von den, ich glaube die Aryan Army oder irgendwie sowas in die Richtung, irgendwelche Hardcore-Nazis in Amerika in den 70ern und...
Ja, total interessante Geschichte, also so ein Wikipedia-Deep Dive, den ich schon vor einer Weile gemacht hatte, weil ich Talk Radio gesehen hatte und Mark Barron, bekannter US-Komiker, spielt dort den Schock-Radio-DJ Alan Burke, der eben in dem Film Talk Radio mit Eric Bogosian ermordet wird von dieser Order. Ist ein jüdischer Radio-DJ. Und diese Order ist halt eine Neonazi-faschistische, da kann man so viele Adjektive draufpacken. Paleo, konservativ, dann gibt es Beziehungen zur John Birch Society. Also da kann man richtig tief in die ekligsten Ecken des rechtsreaktionären Splinterbereichs der amerikanischen Politik auch nochmal reingucken. Und gleichzeitig kriegt man einen richtigen Oldschool, ich bin ja so abgefuckt, Investigator mit Jude Law, der wie aus den 80ern rausgegriffen wirkt.
Ja, oder? Es ist schon sehr, es ist halt Hardboiled Detective, nur halt eben, und halt eben mit Nazis als Gegenspieler. Und ja, Jude Law als Hardboiled Detective ist großartig. Und ich finde auch Nicholas Hoult mit dem hässlichsten Topschnitt der Welt gefühlt, als 70er Jahre Super-Nazi irgendwie. Der gibt, also ich weiß nicht, Nicholas Hoult, finde ich, hat aktuell einfach einen richtig krassen Lauf für mich. Also ich finde, der hat schon so lange irgendwie, der macht nur geiles Zeug und hier überzeugt er eben auch wieder. Und genau, und das macht, also ich fand es sehr, sehr spannend und gut. Ich fand es vielleicht, hätte ein bisschen kürzer sein können für mich, so ein bisschen knackiger noch. Aber ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Es ist schon, also man sollte schon dazu wissen, es ist schon relativ hart. Und die Typen nehmen halt wirklich einfach, also die sind schon, man muss auch abkönnen, dass halt irgendwelche Nazis da Nazi-Scheiße reden, sag ich mal.
Und tun.
Und tun, genau, tun wollen.
Auch Taten folgen. Also es ist, ja, ein knallharter, richtiger Erwachsenenfilm, in Anführungsstrichen. Also man kann wirklich niemanden das zumuten, wenn man ja sich darauf nicht einlässt, weil man muss wissen, es geht um ja diese Art von Film, die heutzutage irgendwie leider auch nicht mehr so oft in die Kinos kommt oder auch nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit haben, diese Thriller-Investigativ-Elemente, eine Absteigen, die eigentlich heutzutage eher im Prestige-Fernsehen verankert sind. Die ich aber als Film total liebe. Und es sind zwei große Performances, die das Ganze ankern, wie du schon sagtest. Jude Law macht das für mich fantastisch, auch wenn er ein paar Mal vielleicht auch ein bisschen sehr hoch ansetzt mit seiner Performance. Er hat Fucked Up Cop schon so auf seine Stirn geschrieben. Aber Nicholas Hoult halt auch, fantastisch. Und diese Art von roher Toxicity, also dass sowohl unsere Guten als auch unsere Bösen einfach die schlimmsten Menschen oder die schlimmsten Impulse haben, einfach in die tiefsten, niedrigsten, schlimmsten Orte der Menschheit reingehen. Das ist war genau mein Ding, hat mich genau abgeholt.
Ja, und ich, wen ich jetzt nicht unterschlagen möchte, ist noch Ty Sheridan, der lohnt sich nämlich auch sehr. Ja. Und
der einzige halbwegs rettbare Mensch.
Den muss es auch geben. Genau. Und genau, das gibt es seit gestern auf Amazon Prime Video im Abo mit dabei. Wer da Bock hat, kann da jetzt zuschlagen.
Empfehlung von euch.
Wir sagen, beides lohnt sich.
Schön.
Bock hat, ja.
Sehr schön. Ja. Vielen Dank an euch beide. Also The Order ab sofort zu sehen. Und jetzt kommen wir jetzt zum Filmriss. Ja, Filmriss, ja doch.
Und Sie?
Tu es. Bacardi Cola, tu es, tu es.
Okay, ich bin gleich wieder da.
Genau.
Filmriss.
Ganz genau, letzte Woche gab es Der Pianist zu erraten zum Brutalist und diese Woche das hier.
Was für eine illustre Versammlung, King Stefan. Könige, Fürsten, der Landadel und... Wie drollig. Auch das gemeine Volk. Ich muss schon sagen, es hat mich doch ziemlich gekränkt, dass ich keine Einladung erhalten habe.
Du bist hier nicht erwünscht.
Ja, wenn ihr wisst, dass das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Maria Freikarten und den Soundtrack von Warner, den haben wir auch noch geschickt gekriegt, Warner Music. Wir haben außerdem von Reklam das Buch Maria Callas und Die Diva von Michel Marly aus dem Aufbau Verlag für euch. Es gibt zu Companion Freikarten für euch. Und außerdem frisch erschienen auf DVD und Blu-ray ist hier der Film von Robert Zemeckis mit Tom Hanks und Robin Wright. 3, 2, 1, let's jam. Und The Apprentice haben wir auch für euch, der Trump-Film, der im letzten Jahr ins Kino kam. Beide bei DCM erschienen und als DVD und Blu-ray auch hier vorliegend. Und ja, dafür haben wir auch noch dazu passend quasi den die Comicvorlage von Richard Maguire's hier aus dem Dumont Verlag. Ich sag tschüss, ihr Lieben. Ihr auch?
Tschüsseldorf.
Macht's gut.
Bye.